Herzlich willkommen zur Videopredigt der EFK Kapfenbergbruck zum 3.5.2020. Der Predigttext steht heute in Lukas 9, 10 bis 22. Das Thema: Jünger und Menschenmengen oder Dienen und Glaube. Liebe Geschwister und Freunde, da wir weiterhin keine Möglichkeit haben, uns in unserer Kirche in der Grazer Straße zu treffen und Gottesdienst dort zu feiern, müssen wir uns mit anderen Mitteln helfen. So möchte ich auch an unsere Gemeinschaftstreffen via Zoom-Konferenz am Sonntagabend um 18 Uhr erinnern. Der Zugang zu diesen Treffen dürfte allen Gemeindegliedern und regelmäßigen Besuchern per E-Mail zugegangen sein. Wenn das nicht der Fall ist, bitte meldet euch bei Samuel, John oder mir. Herzliche Einladung, dass wir auf diese Weise auch ein wenig unmittelbare oder mittelbare Gemeinschaft pflegen. Die biblische Lehre und die Verkündigung des Wortes Gottes soll aber bis auf Weiteres als Videobotschaft geschehen, wozu ich euch alle recht herzlich begrüße. Die meisten wohl zu Hause, der eine oder andere vielleicht auch draußen auf der Wiese oder auf einem Berg. Die moderne Technik macht es ja möglich. Ich begrüße auch den einen oder anderen im weltweiten Internet, der zufällig vorbeigesurft und hängen geblieben ist. Oder der uns heimlich gesucht und gefunden hat. Gott segne uns durch sein Wort. Ich werde heute im Rahmen unserer Predigtreihe Wir werden Jünger wieder eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium behandeln, eine Stelle aus dem 9. Kapitel in den Versen 10 bis 22.
Als die Apostel zu Jesus zurückkamen, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Danach nahm Jesus sie mit sich und zog sie in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Aber die Leute merkten es und folgten ihm in großen Scharen. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes, und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Als es auf den Abend zuging, kamen die 12 zu ihm und sagten: Schick die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen und dort übernachten und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja an einem einsamen Ort. Jesus erwiderte: Gebt doch ihr ihnen zu essen. Wir haben 5 Brote und 2 Fische, mehr nicht, entgegneten sie. Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für alle diese Leute Essen kaufen? Es waren etwa 5000 Männer dabei. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von je etwa 50 lagern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Als alle sich gesetzt hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurde aufgesammelt und was sie übrig gelassen hatten, 12 Körbe voll. Als Jesus sich einmal zum Gebet zurückgezogen hatte und nur seine Jünger bei ihm waren, fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Die einen halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Andere halten dich für Elia. Und wieder andere sagen, einer der Propheten sei auferstanden. Und ihr, fragt er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den von Gott gesandten Messias. Doch Jesus schärfte ihnen mit allem Nachdruck ein, niemand etwas davon zu sagen. Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen, sagte er, und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und 3 Tage danach auferstehen.
In diesem Abschnitt der Bibel geht es einerseits um den Umgang der Jünger und natürlich auch von Jesus mit einer großen Menschenmenge in den Versen 10 bis 17. Andererseits aber auch um eine sehr, sehr wichtige Frage, die wichtigste überhaupt: Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für die Menschenmenge und wer ist Jesus für den einzelnen Jünger? Wer ist Jesus für mich? 8 bis 21. Und zuletzt im Vers 22 eine ebenso wichtige Frage: Was tut Jesus für mich, für uns? Die erste Geschichte, die sogenannte Speisung der 5000, eine Begebenheit, die in jedem der Evangelien erwähnt ist, und der darauffolgende Text stehen zwar hintereinander im Lukas-Evangelium, scheinen aber inhaltlich nicht unmittelbar zusammenzuhängen. Und trotzdem verbinden zwei Sachen, zwei Begriffe diese beiden Bibelstellen. In beiden Stellen kommt die Menschenmenge vor und in beiden Stellen jeweils die Jünger. Und das wollen wir uns nun gemeinsam ansehen, vor allem im Hinblick auf die Jünger. In der kommenden Bibelstunde am Dienstag um 19 Uhr, ebenfalls über Zoom-Konferenz, wird es dann möglich sein, mehr auch darüber zu diskutieren und in die Tiefe zu gehen, vor allem auch die Frage zu klären, was es dann heißt, Jesus nachzufolgen. In den Versen 23 bis 27, über die ich heute nicht reden möchte. Die Jünger sind zurückgekehrt, nachdem sie Jesus zu je zwei und zwei mit Kraft und Vollmacht ausgestattet und ausgesandt hatte. Er hat sie ausgesendet, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Das lesen wir am Anfang dieses Kapitels, Lukas 9, 1 und 2. Wir sehen, dass Jesus von Anfang an eine klare Strategie verfolgt hat, eine Strategie der Multiplikation. Er hat seine Jünger gelehrt, geschult, eng mit ihnen zusammengelebt, sodass sie von seinem Leben und von seinem Wesen lernen konnten und sodass sie in der Lage waren, zunehmend das zu tun, was auch er getan hat, nämlich die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und den Menschen zu helfen. Er hat sie dann testweise hinausgeschickt. Zuerst einmal die 12 Apostel in Zweierteams und später im Kapitel 10 schickt er 72 Jünger ebenfalls in Zweierteams hinaus. Wir sehen, dass Jesus von Anfang an ein Teamspieler war, ein Art Playing Captain. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger, nachdem sie jetzt so vieles erlebt hatten, vielleicht voller Begeisterung zurückgekommen sind und mit Jesus darüber reden wollten. Oder waren sie auch enttäuscht, weil die eine oder andere Sache schiefgelaufen ist oder weil sie auf Widerstand und Ablehnung gestoßen sind. Jesus sagt auf jeden Fall: Kommt, wir gehen jetzt ein bisschen auf die Seite, in die Einsamkeit, in die Wüste. Wir brauchen Ruhe. Ihr könnt euch jetzt ausruhen, wir können reden, wir können das Gehörte, das Erlebte verarbeiten. Aber aus diesem Privatissimum mit den Jüngern wird nichts. Die Menschenmengen haben es bemerkt, dass Jesus mit seinen 12 Jüngern weggegangen ist und sind nachgefolgt. Was macht Jesus? Er schickt die Volksmenge nicht weg, sondern er redet zu ihnen über das Reich Gottes und macht alle, die es nötig haben, gesund. Was haben sich die 12 Apostel gedacht? Wir können es nur vermuten. Vielleicht waren sie erschöpft, verärgert. Vielleicht wollten sie diese Menschen gar nicht mehr um sich haben. Jedenfalls werden sie erst gegen Abend aktiv, weil sie sich Gedanken machen über die Versorgung dieser Menschenmenge. Hier ist ein einsamer Ort, ein öder Ort. Hier gibt es kein Gasthaus, keine Würstelbude. Chef, schick die Leute weg, dass sie sich etwas zu essen holen, haben sie Jesus gesagt. Vielleicht waren sie auch selbst hungrig und wollten endlich in Ruhe mit ihrem Meister essen und reden. Oder haben sie etwas von Jesus gelernt und von seiner Verantwortung? In Matthäus Evangelium 9, Vers 36 lesen wir, als Jesus die Scharen der Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das war Jesu Motivation. Er sah ihre Hilflosigkeit, ihre Not. Und er hat erkannt, dass diese Menschenmenge etwas braucht. Die Botschaft vom Reich Gottes und dass die Hilfe durch den Herrn. Haben das die Jünger auch schon erkannt? Sind sie schon zu Hirten geworden? Damit sie in dieser Richtung weiter lernen können, gibt es jetzt eine Spezialschulung für die Jünger. Jesus sagt ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Wie sollen wir das machen? Wir haben 5 Brote, 2 Fische, nicht einmal genug für uns. Aber für diese ganze Volksmenge? Die Schule ist einfach. Jesus zeigt es, wie es geht. Zuerst einmal gibt er organisatorische Anweisungen. Die Leute sollen sich in Gruppen zu je 50 aufteilen und hinsetzen. Das ist praktisch, weil man dann leichter mit ihnen umgehen kann und ihnen helfen kann. Aber es ist für uns auch gut zu wissen, weil so konnte man wirklich zählen. Und es waren ca. 5000 Leute. Dann nimmt Jesus die wenigen vorhandenen Mittel, die ihm die Jünger anbieten, dankt öffentlich dafür, bricht sie und teilt sie den Jüngern aus. Er gibt sie ihnen wieder zurück und sagt, teilt sie weiter aus. Und sie machen das. Und dann kommt der wunderbare Effekt. Es wird nicht weniger. Es reicht. Nein, es ist nicht nur, dass es reicht, sondern es gibt sogar noch Überfluss. Was können die Jünger, was können wir daraus lernen? Erstens, erkennen wir unsere Verantwortung für die Volksmenge? Wir sind heute die Werkzeuge Jesu. Verkünden wir die gute Botschaft vom Reich Gottes und helfen wir, heilen wir die Gesellschaft, die Menschen, geben wir ihnen zu essen, geistlich und praktisch? Zweitens, bringen wir unsere wenigen Mittel, und ehrlich gesagt, zu wenig sind es ja gar nicht, zu Jesus, dass er sie segnet, auseinanderbricht und uns wieder zum Verteilen zurückgibt. Mit anderen Worten, bin ich bereit, meine 5 Brote und 2 Fische mit anderen zu teilen? Oder habe ich Angst, selbst zu wenig zu bekommen? Verstehen wir nicht, dass erst durch das Weitergeben, durch das Weitersagen, durch das Loslassen diese wunderbare Vermehrung der Gaben Gottes zu erleben ist. Der nächste Abschnitt von Vers 18 bis 21 handelt wieder von einer ähnlichen Situation. Jesus hat sich mit seinen Jüngern zurückgezogen. Er war allein, um mit ihnen zu beten. Diesmal war die Volksmenge nicht anwesend, aber sie war in Gedanken, in Jesu Gedanken dabei. Er stellt nämlich die Frage, was sagen die Leute, dass ich bin? Diese gleiche Frage hat sich übrigens der König Herodes früher in diesem Kapitel auch gestellt. Wer ist Jesus? Das ist eine der wichtigsten und vielleicht überhaupt die wichtigste Frage. Und an dieser Frage scheiden sich die Geister. Was war die Meinung des Volkes? Nun, die Jünger sagen, du bist der auferstandene Johannes der Täufer. Den hat Herodes auf Wunsch seiner Stieftochter bekanntlich enthaupten lassen. Aber es ist vielleicht naheliegend, dass die Leute so denken, denn Johannes kam auch aus Galiläa und war ein Cousin von Jesus. Sie haben sich deshalb vielleicht ähnlich gesehen und sie haben auch Ähnliches gepredigt. Andere waren aber der Meinung, dass Elia oder ein anderer Prophet aus der langen Geschichte des Volkes Israel wieder erschienen ist. Ihnen waren ja die heiligen Schriften, die das angekündigt hatten, bekannt. Jesus stellt aber dann diese ganz, ganz wichtige Frage. Und ihr, meine Jünger, für wen haltet ihr mich? Und es ist Petrus, der immer wieder das Sprachrohr der Jünger war, der vorprescht und sagt, du bist Christus, der von Gott gesandte Messias. Das ist eine klare und eindeutige Aussage. Jesus von Nazareth ist der Messias, der Retter, den das Volk der Juden schon Jahrhunderte erwartet hat. Ist das auch dein Bekenntnis? Ist Jesus auch dein Retter? Interessant ist, dass Jesus diese Frage, diese Erkenntnis vorerst zur Geheimsache erklärt. Sie sollen es niemand sagen. Vielleicht macht Jesus deshalb zu diesem Zeitpunkt ein Geheimnis aus der Erkenntnis, dass er der Christus und der von Gott gesandte Messias ist. Weil Petrus und die Jünger es noch gar nicht verstehen konnten, was dieser Messias für sie tut. Jedenfalls sagt er es ihnen jetzt zum ersten Mal. Er bezeichnet sich im Vers 22 als Menschensohn, obwohl er auch Gottes Sohn ist. Und er sagt, er müsse viel leiden und von den geistlichen Autoritäten verworfen werden. Ja, er wird getötet und nach 3 Tagen auferstehen. Das ist nicht die erwartete Funktion eines Messias. Er sollte doch siegen, die Feinde besiegen, vernichten und ein neues Reich Gottes aufbauen. Aber das Evangelium sagt etwas anderes. Er hat seinen Geschöpfen gedient. Er ist den verlorenen Schafen nachgegangen. Er hat sich erniedrigt. Erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Er, der Schöpfer, wurde von den Geschöpfen misshandelt und getötet. Dort am Kreuz hat er unser aller Schuld bezahlt. Und am 3. Tag ist er auferstanden. Das ist sein Sieg. Der Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Und die Vergebung unserer gesamten Schuld. Das ist seine Funktion als Messias, als Retter. Als dein Retter. Wir haben jetzt gesehen, dass Jesus einerseits die Menschenmengen als Ganzes sieht, und ihre Bedürfnisse erkennt, dass er ihnen vom Reich Gottes predigt und dass er ihnen ganz praktisch Hilfe gibt, indem er alle ihre Krankheiten heilt. Und wir haben auch gesehen, dass er seine Jünger von Anfang an in diese Aufgabe einbindet und verwendet. Auch wir haben große Verantwortung, in seinem Reich mitzuarbeiten und mitzuwirken. Verkünden wir die gute Botschaft vom Reich Gottes? Helfen wir? Heilen wir die Gesellschaft, die Menschen? Geben wir ihnen zu essen, geistlich und praktisch? Wir haben aber auch gesehen, dass Jesus den Einzelnen anspricht und jeden Einzelnen herausfordert. Sind wir bereit? Bin ich bereit, die uns anvertrauten Mittel, Gaben, Geld, Zeit, Talente, ihm wieder zurückzugeben und auch mit anderen zu teilen? Haben wir begriffen, dass wir erst durch das Weitergeben, durch das Weitersagen, durch das Loslassen das Wunder der Vermehrung der Gnade Gottes erleben? Sind auch wir zur Erkenntnis gekommen, dass Jesus von Nazareth der Messias ist, der Retter, auf den das Volk der Juden schon seit Jahrhunderten gewartet hat? Ist Jesus auch mein Retter, dein Retter? Ist uns das wunderbare Angebot der Gnade Gottes bewusst, die Vergebung, die Befreiung von Schuld und Sünde und ein neues, gottgeführtes Leben bis in Ewigkeit? Wenn dir das heute zum ersten Mal bewusst geworden ist, dann sprich einfach ein Gebet und sage Jesus, Danke für diese Gnade, für diesen Dienst, für die Vergebung. Und übergib ihm die Lebensherrschaft. Und wenn uns heute das alles, obwohl es uns bekannt ist, wieder mehr bewusst geworden ist, dann lassen wir uns ebenfalls die neuerliche Hingabe und Nachfolge bestätigen, indem wir zu ihm beten. Mein Gebet ist, dass uns der Heilige Geist hilft, diese Worte der Gnade auch in unserem alltäglichen Leben umzusetzen.